Ja, jeder, der sich schon mal um einen Garten gekümmert hat, egal wie groß und klein er auch gewesen sein mag, weiß das. Unkraut wächst von alleine. Unkraut hat keine Probleme mit zu heißen oder zu verregneten Sommern. Unkraut wird nicht von Schnecken und anderen Schädlingen gefressen. Als Kleingärtner weiß ich muss Unkraut jäten. Jesus spricht in einem Gleichnis auch einmal über das Unkraut. Nur in seiner Geschichte ist es so, dass das Unkraut nicht einfach so von alleine wächst. Und um diese Geschichte soll es heute in der Predigt gehen. Ich lese den Predigttext Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. Jesus legte seinen Jüngern ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf sein Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hauswarter und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraubt, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Ja, Jesus ist mit diesem Gleichnis ganz dicht an der Lebenswirklichkeit seiner Zuhörer dran. Von denen waren ja viele zumindest nebenbei Bauern. Und die Menschen damals kannten ganz genau den giftigen Taumelleulich. Das ist ein giftiges Grasgewächs, heißt auch Rauschgras. Ursprünglich stammt die Pflanze aus dem Mittelmeerraum. Sie kam früher auch bei uns in Deutschland vor, ist aber hier in Deutschland vom Aussterben bedroht. Und mit diesem Lolch verhält es sich genauso, wie Jesus es beschreibt. Also der Lolchsamen, der geht später auf als das Getreidesaatgut. Und es wächst dann aber schneller als das Getreide, weil er stärkere Wurzeln ausbildet. Und zur Blüte, also das sieht auch fast gleich aus. Und zur Blüte kann man dann die Pflanze identifizieren. Aber dann bringt es nichts mehr, diesen Lolch zu jäten, weil dessen Wurzeln beim Ausreißen sich so stark ausgebreitet haben, dass sie auch die Getreidewurzeln in Mitleidenschaft ziehen können. Bei einem Gleichnis ist es ja so, dass es immer einen zentralen Punkt hat. Und hier läuft alles auf den Dialog zwischen den Knechten und dem Hausvater zu. Und die Frage, die sie am Anfang stellen, die war damals logisch, aber wir können das heute auch noch nachvollziehen. Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Also, so wie die Menschen damals, lesen wir den Schöpfungsbericht, die Poesie der sieben Tage, die Bilder von dem sich entfaltenden Leben und das Abschlussurteil 1. Mose 1, Vers 30. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Aber wenn wir in die Welt sehen, dann geht es uns wie den Knechten. Wo kommt all das Unkraut her? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Also Unglücksfälle, Krankheiten, Amokläufe, Terroranschläge, zerstörerische Strukturen. Gerade jetzt vor kurzem die Überschwemmung da in Texas. Und genauso wie die Knechte fragen wir, wenn Gott einmal gesagt hat, siehe, es war sehr gut, wo kommt all das Böse her? Das Böse, damit werden wir in den Medien konfrontiert, aber auch unsere ganz persönlichen Krisen, die Knüppel, die uns zwischen die Beine geworfen werden. Und ich muss das ja hier alles gar nicht so sehr vertiefen. Wir wissen alle, um was es geht. Der Gutsbesitzer antwortet auf diese Frage nur ganz kurz: Das hat ein Feind getan. Auch hier natürlich wieder die Parallele zur Schöpfungsgeschichte. Ja? Also Adam und Eva, die werden ja, die essen von der Frucht, von dem Baum, aufgrund eines Impulses von außen, also nämlich von der Schlange, und wenden sich dadurch gegen Gott. Und hier wird das Unkraut auch durch einen Menschen von außerhalb des Guts Betriebes in den Acker gesät und geht aus. Also darum das Problem des Unkrauts, darum all die Not in dieser Welt. Es gibt den Teufel, es gibt Satan. Wahrscheinlich wird er nicht so aussehen, wie die Märchen ihn beschreiben. Also ihr wisst ja, da ist mal so ein Typ mit so einem Klumpfuß oder mit so einem Pferdehuf irgendwie dran, der hat Hörner, irgendwie dunkle Haut, also irgendwie immer zu erkennen. Ja? Aber es gibt ihn und die von ihm angeführte Revolution gegen Gott, die für all die Not auf dieser Welt verantwortlich ist. Die Reaktion der Knechte ist verständlich. Willst du denn, dass wir hingehen und es ausheben? Und wie sehr wünschen wir uns das? Mit göttlichem Auftrag das Böse auf dieser Welt mit Stumpf und Stiel ausrotten, in den Heiligen Krieg ziehen. Oder wenigstens in der Gemeinde eine trennscharfe Linie mit unkrautfreien Bereichen. Aber Jesus scheint damals schon gesehen zu haben, wo das hinführt. Denn die Menschen haben das ja schon oft genug auch versucht. Also, ab dem 4. Jahrhundert war das Christentum zum ersten Mal Staatsreligion. Die Christen waren Jahrhunderte vorher auch verfolgt worden. Und was machen sie von dem Augenblick an, wo sie Staatskirche sind? Die verfolgen andere, die nicht so glauben, so wie sie. Die jüdischen Christen, die sind in dieser Zeit ausgerottet worden. Das Täuferreich in Münster im 16. Jahrhundert. Wir denken jetzt an 500 Jahre Täufer. Das war auf alle Fälle ein dunkles Kapitel der Täufergeschichte. Um 1850 gründeten die Mitglieder der christlichen Taiping-Sekte in China einen Gottesstaat. Jeder, der ihnen in die Hände fiel, musste sich zu Christus bekehren. Ansonsten wurde er umgebracht. Also die Vision des Himmels auf Erden wird am Ende oft zur Hölle. Jesus, der hat das vorausgesehen und darum erzählt er diese Geschichte. Und darum antwortet der Hausvater, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Also wenn ich den Taumelleuch erkenne und identifizieren kann, lässt er sich nicht mehr ausreißen. Man muss beides, Unkraut und Weizen, bis zur Ernte wachsen lassen. Aber damit gibt Jesus uns auch die Zusage. Also es wird diesen Tag der Ernte geben. Es wird den Tag der Abrechnung geben. Im Text heißt es, um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Also einmal wird wirklich jeder zur Rechenschaft gezogen werden. Gerade die, die heute noch unentdeckt durchkommen. Also, jeder fiese Trick, jedes nicht geahndete Foul, die gläserne Decke, der heimtückische Mord, die millionenschwere Steuerhinterziehung, jeder Enkeltrick, jede Vergewaltigung. Wenn der Tag der Ernte kommt, wird Gott das vollenden, was wir uns immer schon gewünscht haben. Also, aus dem Himmel herab wird das neue Jerusalem kommen und dann haben wir tatsächlich auch den Himmel auf Erden. Mit Musik, ne? Wird sich ein bisschen anders anhören als jetzt hier von den Kindern, hört sich auch schön an, aber ist nur Luft nach oben. Genau. Denn wir Menschen können ja nicht wirklich Recht schaffen. Wir können ja das Böse nicht ausrotten, das muss Gott selbst tun und das wird auch einmal am Ende der Zeit tun. Und die Frage, die dabei offen bleibt, ist die Frage, wie das bis dahin läuft. Warum darf das Unrecht und das Leid sich so bis zu diesem Tag so hemmungslos ausbreiten? Die Frage, die man stellt, ist Gott, kommt deine Gerechtigkeit, dein Reich, dein Ausgleich, kommt es dann nicht zu spät? Wenn das alles erst irgendwann mal auf den jüngsten Tag geschoben wird. Die Generation, die das dann mal irgendwann mal erleben wird, die freut sich natürlich, wenn sie das sehen wird. Sie wird die Gerechtigkeit halt erleben, die wird mitbekommen, wie den Diktatoren dieser Welt Grenzen gesetzt werden. Aber was ist mit den Generationen bis dahin? Was ist mit uns heute? Wir stehen am Rand des Feldes und sehen hilflos mit an, wie das Unkraut wächst und den Weizen erstickt. Und wie der freche Lolch einer Weizenpflanze nach der anderen das Wasser abgräbt. Wie die Knechte damals wohl mit der Antwort des Hausvaters klargekommen sind. Also das waren ja nicht einfach so Dienstleister nach dem Motto 16:01, ich lasse alles fallen. Das waren engagierte Mitarbeiter. Denen ging es um das Wohl des Bauernhofes. Ich weiß nicht, was sie über die Antwort gedacht haben. Ob sie sich über die Antwort gefreut haben, weil sie um die Arbeit herumkamen. Damals war es auf alle Fälle so, Widerstand gegen die Anweisung des Gutsherrn war nicht vorgesehen. So wie er es sagt, wird es auch geschehen und so akzeptiert man das. So wie auch bei uns heute. Uns bleibt nichts übrig, als Gott zu vertrauen, dass er es zu einem guten Ende führen wird. Darauf zu vertrauen, dass er weiß, was er tut. Aber wir bekommen ja eine Ahnung, warum Gott so vieles auf dieser Welt zulässt, was eigentlich nicht seinem Idealplan einer sehr guten Schöpfung widerspricht. Und es ist ja auch falsch, wenn wir Gott vorwerfen, dass er überhaupt gar nichts tut, dass er nur passiv die Hände in den Schoß legt. Denn Gott hat ja schon einmal eingegriffen und er greift auch heute ein. Und von dem einen entscheidenden Eingriff in die Weltgeschichte erzählt uns die Bibel. Davon, wie Gott seinen Sohn hier auf die Erde schickt, davon, wie Gott uns in seinem Sohn ganz nahe kommt, davon, wie er gerade heute durch das Leiden Jesu den Leidenden, den Trauernden und den Kranken, denjenigen, die zu ersticken drohen, nahe ist. Wir haben das ja, diesen Text, Jesaja 53, haben wir ja gelesen. Gott legt auf seinen Knecht unsere Krankheit, unsere Schmerzen und er öffnet uns dadurch den Weg in das Heil. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. In seinem Leiden kommt Jesus uns nahe und steht uns bei in unseren Krisen, in unserem Leiden und mit seinem stellvertretenden Tod erlöst er uns. Denn schließlich passt das Leiden, denn schließlich passt das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen nicht nur in die Zustände in der Welt. Das Gleichnis passt auch auf mein Leben, auf dein Leben, auf das persönliche Leben von jedem von uns. Denn es ist ja klar, wir schauen in die Welt und sagen, wo kommt all das Böse her? Aber wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich mein Leben reflektiere, dann kann ich mich doch auch fragen, wo das ganze Unkraut herkommt. Durch seinen Tod, weil Jesus für uns gestorben ist, schafft er die Voraussetzung, dass wir keine Angst vor dem Tag der Abrechnung schaffen, haben müssen. Jesu Tod und seine Auferstehung, das sind die Antwort auf die Frage nach dem Unglück, die Frage nach dem Leid, die Frage nach der Schuld in dieser Welt. Und auch die Antwort nach die Frage nach deinem ganz persönlichen Versagen, nach deiner ganz persönlichen Schuld. Und das ist ja das, was uns hier zusammenbringt. Die Erfahrung, dass Jesus als der auferstandene Sohn uns unsere Schuld vergibt. So entsteht Gemeinde. Nicht, weil wir die vollkommen sind, sondern weil wir die Unvollkommenen sind. Und so kann man dann dieses Gleichnis auch auf die Gemeinde übertragen. Und da wird es dann aber auch ein bisschen gefährlich, weil man könnte dann ja zu dem Schluss kommen, dass der Bruder oder die Schwester neben mir wohl ein giftiger Taumellolch sein müsse, während ich selbst natürlich Weizen bin. Blumhardt hat in einer Predigt über dieses Gleichnis mal gesagt, Menschen sind kein Unkraut. Und darum will ich dieses Gleichnis mal in ein anderes Bild übertragen, um Missverständnisse zu vermeiden und um deutlich zu machen, um was es bei diesem Gleichnis geht, wenn wir das auf die Situation der Gemeinde übertragen. In der Bibel wird ja die Gemeinde oft mit einem Bauwerk verglichen. In 1. Petrus 2, Vers 5 werden die Christen aufgefordert, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus auferbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Und ich versuche jetzt mal dieses Bild von den Steinen mit der Aussage des Gleichnisses vom Unkraut und dem Weizen in Verbindung zu bringen. Es war einmal ein Mann, der besaß ein Grundstück mitten in einem Sumpf. Der Sumpf war gefährlich. Der einzig sichere Ort in diesem Sumpf war das Grundstück des Mannes, weil dieses Grundstück lag etwas erhöht. Der Mann hatte nun eines Tages eine Idee. Er wollte auf diesem Grundstück ein Haus bauen, als sichere Zuflucht für alle, die durch diesen Sumpf reisen müssten. Er rief bei Obi an und ließ sich das Baumaterial liefern. Ziegel, Mörtel und so weiter, alles, was man zum Hausbau braucht. Doch in dem Sumpf gab es einen Räuber und Mörder, der natürlich etwas dagegen hatte, dass dieses Haus gebaut werden sollte. In der Nacht vor der Grundsteinlegung schlich er sich auf das Grundstück, zog die Kunststoffummantelung von den Paletten ab und stieß die Steine von der Grundstücksanhöhe in den Sumpf hinein. Die Steine fielen alle in eine moorige, übel riechende Brühe hinein. Einige zerbrachen sogar dabei. Alle saugten sich mit dem stinkenden Sumpfwasser voll und waren damit eigentlich für den Bauherrn unbrauchbar. Der Bauherr ließ sich jedoch nicht beirren. Er fing an, die Steine aus dem Sumpf herauszufischen und sauber zu machen. Er vermauerte sie direkt, damit sie nicht wieder in den Sumpf gestoßen werden konnten. Doch der Räuber gab nicht auf. Jede Nacht schlich er um die Baustelle herum und schmierte sumpfigen, stinkigen Dreck in die frisch vermauerten Steine hinein. Der Bauherr bekam das natürlich mit. Ihm war schnell klar, dass wenn er die Steine immer wieder aus dem Mauerverband rausklopfen und neu reinigen würde, das Haus niemals fertig werden würde. Er ließ sich nicht beirren und machte weiter. Und das Haus wuchs und wurde fertig. Es wurde tatsächlich eine Zuflucht für viele Wanderer, die sich im Sumpf verirrt hatten. Nur die Bausteine selbst taten sich schwer mit dem Dreck, der in sie hineingeschmiert worden war. Der fiese Geruch, der aus den Steinen herauskam, machte sie ganz nervös. Dass dieser Geruch auch aus ihnen selbst herauskam, war ihnen dabei gar nicht klar, oder sie verdrängten es. Einzelne Steine, die nicht so beliebt waren, wurden als Ursache des Gestanks ausgemacht, gemobbt und aus dem Mauerverband rausgeschmissen. Bei Meinungsverschiedenheiten taten sich immer wieder die gleichen Gruppen in ähnlichen Konstellationen zusammen, die sich dann richtig bekämpften. Die Angehörigen der eigenen Gruppe wurden nur mit der rosaroten Brille wahrgenommen. Alles, was sie taten und dachten, war in den Augen der Gesinnungsgenossen perfekt. Die Leute aus der anderen Gruppe konnten sich anstrengen, wie sie wollten. Sie waren diejenigen, die halt stinken. Ja, es ist soweit die Geschichte. Wie würdet ihr das anstellen mit dem Bauherrn und den stinkenden Steinen? Das ist nicht einfach, wenn der Dreck erstmal in den Steinen drin ist. Ihr wisst, wie solche Steine aussehen. Ja, die sind so an der Seite offen und haben dann so von oben diese Löcher. Da ist auch da hinten, da ist so ein Stein. Ja. Und es ist etwas, der Stein, der einmal in den Löchern drin ist, den kriegst du wirklich nicht wieder raus. Ja, wenn es so ein bisschen lehmig ist, so wie hier die gute Hildesheimer Erde, das ist drin. Das bleibt auch drin, wenn es trocken ist. Der Widersacher des Bauherrn, der hat eine perfekte Möglichkeit gefunden, die konstruktive Arbeit vielleicht zwar nicht zu verhindern, aber doch zu sabotieren. Und das ist im Grunde auch die Situation in der Gemeinde. Der Taumelleuch wächst also nicht nur auf dem Acker der Welt, sondern der wächst auch unter uns. In jedem von uns, da sind gute Früchte und es sind schlechte Früchte. Nicht nur die Welt ist vollkommen unvollkommen, sondern auch wir Menschen selbst. Wir wissen es auch, aber bei uns selbst, da verdrängen wir es ganz leicht. In Hinsicht auf die anderen bringen wir es zum Ausdruck. Der da, der will doch nur Einfluss in der Gemeinde haben. Der macht sich doch nur deswegen unentbehrlich, damit er ein Wörtchen mitreden kann. Die da, die arbeitet doch gar nicht mit, weil es ihr um das Reich Gottes geht. Ihr geht es doch nur um die Aufmerksamkeit. Die will doch nur, dass wir alle zu ihr sagen, wie toll sie ist. Und der da, der immer so viel spendet, da geht es doch auch nur um Macht und Einfluss. Und die da kritisiert doch nur deswegen so viel, weil sie von ihren eigenen Schwächen ablenken will. Und so weiter und so weiter. Das kann doch alles sein, dass diese Motive eine Rolle spielen. So ist Gemeinde, dass wir oft so eng aufeinander hocken, wie jetzt auch hier mehr als sonst, ne? Sonst haben wir ein bisschen mehr Abstand, und uns gegenseitig anstinken. Und das war schon immer so, davon schreibt auch schon Paulus. In Philipper 1, Abvers 15 äußert er sich über Gegner von ihm. Also er sitzt im Philipperbrief, sitzt er im Gefängnis und auf einmal kommen seine Gegner aus ihren Löchern hervor und führen das große Wort. Und Paulus schreibt dazu, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier im Gefängnis liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Aber Paulus sagt, was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird? Auf jede Weise es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Also Unvollkommenheit gehört zur Gemeinde immer mit dazu, schon allein wegen mir. Auch in meinem Herzen wächst der giftige Taumelleuch. Und erst wenn mir das klar ist, dass es bei dem Gleichnis von Unkraut und dem Weizen nicht nur um die großen Fragen der Welt geht, nicht nur um globale Missionsstrategien oder die großen traumatischen Fragen nach dem Warum. Erst wenn mir das klar ist, dass mein Leben auch so ein Feld ist, auf dem Weizen und Lorch nebeneinander herwachsen und auch ineinander übergehen, dann habe ich das Gleichnis verstanden. Und dann bin ich dankbar dafür, dass Gott eben nicht über meinem Leben einfach Tabula rasa macht, nicht einfach das Unkraut, damit auch den Weizen ausreißt, nicht, dass er sagt, okay, jetzt ernten wir mal alles ab hier und sehen nochmal neu, sondern dass er mich als vollkommen unvollkommener Mensch annimmt. Und es ist dann tröstlich, dass Gott Geduld hat. Es ist dann tröstlich, dass Gott warten kann. Von dem Tag an, als der verlorene Sohn das Haus verlässt, wartet der Vater, um seinen Sohn wieder in die Arme schließen zu können. Gott hat Zeit, er hat die ganze Ewigkeit Zeit. Und weil er nichts gegen unseren Willen unternehmen will, hat er mit unseren persönlichen Ausdünstungen kein Problem. Es tut uns gut, wenn wir uns alle zusammen in der Gemeinde diese Sichtweise aneignen können. Damit will ich aber auch nicht missverstanden werden. Es geht mir hier nicht um so ein Laissez-faire, so nach dem Motto, ach ja, ist doch alles egal. Das ist auch so ein Missverständnis, das Gleichnis oder auch von dem Unkraut im Weizen oder dem Hausbau im Sumpf. Die Übertragung der Geschichte vom Unkraut im Weizen, das Bild der Gemeinde mit den lebendigen Steinen, die stammt nicht von mir, die wurde mir vor längerer Zeit erzählt. Und ich kann mich daran erinnern, als mir die Geschichte zum ersten Mal erzählt habe, ihr wisst ja, ich bin Architekt, habe ich sofort gesagt, ah, da muss es doch eine Lösung geben. Aber die gibt es bautechnisch nicht. Man kann die verunreinigten Wände im Nachhinein nicht mehr reinigen. Man müsste die ganzen Wände einreißen. Aber mach das mal, wenn das eine statisch tragende Wand ist. Man müsste ganz normal von vorne anfangen, mit neuen, sauberen Steinen. Unmöglich also, die Ausdünstung, den Gestank aus dem Bau herauszubekommen. Unmöglich. Eines Tages äußert sich Jesus zu den Möglichkeiten, wohlhabender Menschen in den Himmel zu kommen. Er sagt in Markus 10, ab Vers 25, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Die Jünger, die hören das, die sind erschrocken, entsetzt und spontan sagen sie zurück, ja, wer kann denn dann selig werden? Und das heißt dann weiter, Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und das ist jetzt so eine Sache, jetzt gehen wir so ein bisschen über die Auslegung des eigentlichen Textes hinaus. Also Jesus schafft das, dich als lebendigen Stein aus dem Mauerwerksverband rauszuholen und dich sauber zu machen. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Alle Dinge, die sind möglich bei Gott. Und er schafft es auch, das schonende Jäten des Lolches in deinem eigenen Leben. Und das hängt damit zusammen, weil die Zeit für Gott relativ ist. Weil er immer schon in einzelnen Situationen das Gericht oder die Ernte auch vorwegnehmen kann. Und das ist natürlich, das geht auch nicht so von heute auf morgen, aber Gott hat Zeit. Er hat die ganze Ewigkeit Zeit, um uns dorthin zu bringen, wo er uns haben will. Das ist der Teufel, der keine Zeit hat. Der Teufel, der Räuber, der uns unter Druck setzt. Der will immer irgendwelche Entscheidungen haben. Natürlich auch nur welche halt in seinem Sinn. Es heißt ja, das Reich Gottes, es fängt heute schon an. Es heißt nicht, dass das Gericht für mich ausfällt, sondern dass es schon heute vorgezogen wird. Jesus führt mich schon heute durch das Gericht hindurch. Er nimmt die Strafe auf sich und rechtfertigt mich und kann dann mit mir arbeiten. Die Ernte, die fängt schon jetzt an und so kann ich schon in meinem Leben heute identifizierbares Unkraut einzeln und vorsichtig rausnehmen lassen. Ich fasse zusammen. Jesus erzählt das Gleichnis aus mehreren Gründen. Er gibt uns damit die Zusage, dass die bösen Strukturen in dieser Welt nicht das letzte Wort haben werden. Das letzte Wort hat seine Gerechtigkeit. Er wird einmal alles das, was schief geht in dieser Welt, gerade rücken. Am Ende wird nicht das Chaos stehen, sondern eine Erde, so wie er sie sich vorstellt. Oder man kann es auch mit Loriot sagen, am Ende wird das Bild gerade hängen. Weil Jesus am Ende der Welt recht sprechen wird, dürfen wir geduldig sein und ihm vertrauen Heute schon, wo wir an Unrecht dieser Welt verzweifeln. Wir dürfen in einer vollkommen unvollkommenen Welt klarkommen. Und wir sollen uns selbst zurückhalten. Nicht wir sind die Richter, nicht wir treffen die Entscheidung, was auf dieser Welt gute Frucht und schlechte Frucht ist. Sondern Gott trifft diese Entscheidung ganz am Ende, wenn alle Motive und Intentionen offenbar werden. Ich muss keinen Menschen mehr zu einem schwarzen Schaf oder einem Sündenbock deklarieren, auch nicht in der Gemeinde. Weil Jesus als das Lamm Gottes schon die Sünde getragen hat. Er ist der Sündenbock. Wenn ich mich an der Schuld dieser Welt störe und darüber verzweifle, wenn mir die Gemeinde zu weltlich ist, dann kann ich bei mir selbst anfangen. Wenn ich mich unter die Herrschaft Jesu stelle, dann wird für mich persönlich der jüngste Tag vorgezogen. Er führt mich durch das Gericht und hilft mir schon heute, wenn es darum geht, die Welt der Schöpfung wieder ähnlicher zu machen. Und dann bin ich heute schon als vollkommen Unvollkommener trotzdem vollkommen. Durch Christus. Amen.